Ja, danke für die freundliche Begrüßung in Ludwigsburg, eine Stadt, die mich mit zwei Informationen verbindet. Eine sitzt jetzt hier im Saal, ist auch der Grund, weswegen wir hier sind, und eine, die ich vorweg schicken möchte, das ist St. Ludwigsburg, ist auch noch Sitz von Slow Food gewesen mal viele Jahre. Wer Slow Food kennt, das ist eine Vereinigung der bewussten Genießer, die zum Prinzip hat, gut, bio, sauber, fair. Das sind sozusagen die drei Produktionen. Man produziert gut, man produziert sauber, weil gut schmecken muss es, und dann muss es noch fair sein in den Produktionsbedingungen. Und ich betrachte immer sozusagen diese gastronomische, ernährungswissenschaftliche Lebenswerte, Art und Weise als die eine Seite der bürgerrechtlichen Betätigung, die man hat, nämlich auf der einen Seite etwa die Humanistische Union, der ich auch angehöre, als Landesvorsitzender hier in Baden-Württemberg, dass eine die Bürgerrechte die eine Seite sind und damit der Bürger und die Bürgerinnen auch gut leben können, müssen sie sich auch um die andere Seite kümmern, nämlich auch bewusst auf der Bürgerrechtsseite für ein lebenswertes Leben und für gute Produktionsmittel und für alle zu sorgen. Also dieser Doppelschlag verbindet mich mit Ludwigsburg. Kläger, was mich dann noch verwundert, das ist jetzt der Herr Wirth, der hier als Pressesprecher von der Initiative da ist, Gastro-Widerstand Neckar-Westheim. Wir haben einen Prozess zusammen gewonnen und das ist sehr schön gewesen. Ich darf sagen, ich schließlich mit einem gewonnen hat ihn der Herr Wirth, weil er ihn angefochten, begonnen hat, weil er ihn getragen hat, weil er ihn auch finanziert hat, weil das Zeug kostet alles Geld. Und wir haben ihn nach insgesamt, ich glaube, wir waren sieben Jahre begonnen hat der Herr Wirth schon 2007 mit den ersten Anfragen. Also für ihn, ich weiß es nochmal, 8, 9 Jahre insgesamt hat es gedauert, bis sozusagen der Prozess als solcher dann auch im wesentlichen Punkten gewonnen war. Und deswegen ist das natürlich ein Ort, an dem ich gerne herkomme, weil sozusagen die verlorenen Prozesse, die haben wir in der Bürgerrechtsbewegung zuhauf. Und es ist immer umso schöner, wenn man mal einen hat, wo man mal auch gewonnen hat, also sozusagen einen positiven Effekt. Zu diesem Prozess. Wir haben in Stuttgart noch im Jahre 2011 das erste Urteil gehabt, in Bausch und Bogen verloren. Also wer vielleicht sich noch erinnert oder da dabei war oder auch die Presseberichte darüber hat, das war sozusagen das, was man einen Metzgersgang nennen würde. Für sich als Anwalt, wie wir das so gesehen haben, ich kam mir dann vor wie zur Schlachtbank, da waren vorne die Messer der Juristen gewetzt und die haben uns einfach klar gemacht, hier haben wir nichts zu melden. Und so ist auch das ganze Urteil ausgefallen und hat uns sozusagen überhaupt nicht weitergebracht. Und zur Vorgeschichte einfach zu sagen, der vorsitzende Richter damals, der hat mich, nachdem die Wahlen hier 2011 von 2012 war das, gell, grün-rot gewonnen worden sind, dann hat er mich dann angerufen und hat gesagt, Herr Rechtsanwalt, müssen wir denn da wirklich noch weiter streiten? Wollen Sie denn wirklich noch über die Rechtswidrigkeit dieser Sache streiten? Jetzt, wo das alles ja Landespolitik ist, Regierungspolitik, Abschaffung der Atomkraftwerke, offiziell Regierungspolitik, was soll denn das jetzt noch? Müssen wir doch streiten jetzt? Es gäbe doch überhaupt keinen Grund mehr für Widerstand gegen die Atomkraft. Ja, von den Gesichtern sehe ich, dass so ein leichtes Zucken hier rüber geht. Ja. Das Problem ist, wir sind jetzt auch mit Grün-Rot etwas näher rangekommen, aber insgesamt ist der Berg, denke ich, noch weiterhin vor uns, den wir zu bewältigen haben. Das ist sozusagen der äußere Grund, weswegen wir hier sind. Und jetzt will ich noch ein paar Sachen sagen zur Humanistischen Union. Der Name klingt sehr altbacken. Ja, ist es auch. Und wir haben seit unserer Gründung vor 60 Jahren, also da haben wir so als die Organisation einen Kampf um den Namen. Wir haben schon zwei Urabstimmungen darüber gehabt, dass man einen anderen Namen nennt. DGB, Deutsche Gesellschaft für Bürgerrechte. Also DGB oder irgendwas zu nennen. Oder das passt wieder nicht mit der Abkürzung her. Also wir haben sozusagen, wir haben mit Verlosungen neue Namen gesucht und gefunden. Es ist uns erstmal kein besserer, vielleicht besserer finde ich schon eingefallen. Ich hätte ihn immer schon in Klammern noch hinten dran gesetzt und irgendwann wegfallen lassen. Aber der Begriff, woher kommt, das ist einfach die humanistische Tradition. Und die humanistische Tradition ist eine, die sich als antiklerikale, antiinstitutionelle versteht. Die Humanistische Union ist in den 60er Jahren, 63 genau, gegründet worden als eine bürgerrechtliche Vereinigung, speziell auch von Medienleuten und Juristen, aus dem Wunsch heraus, diesen Mief, dieser Adenauer-Jahre, 50er Jahre, Antikommunismus, also stärkster Mief, durchtränkt von allen möglichen kirchlichen Strömungen, diesem Mief etwas zu entkommen und ist sozusagen damit mit einer Kernforderung angetreten, die heißt Trennung von Kirche und Staat. Und das ist der Begriff des Humanismus, kommt daher aus dieser Ecke, weil Humanismus immer auch historisch jetzt, entwicklungshistorisch und philosophiehistorisch, bedeutet die Abwendung vom Klerikalstaat, die Abwendung vom Aristokratentum, Hinwendung zu einer bürgerlichen Republik. Und das ist sozusagen der Begriff des Humanismus und deswegen hat der seinen Namen, seine Bedeutung für heute behalten. Ich hätte gerne noch einen anderen Namen dazu, aber wenn wir uns sozusagen, wenn man ihn insgesamt jetzt voll ausstorbiert, wie er heute heißt er Humanistische Union, vereinigt mit der Gustav-Heinemann-Initiative. Dieser letzte Zusatz kommt hinzu, 2010 ist die Gustav-Heinemann-Initiative, die hat sich aufgelöst, beziehungsweise hat sich uns angegliedert und deswegen sind wir sozusagen hier auch im Baden-Württembergischen relativ stark vertreten, weil Gustav-Heinemann-Initiative war hier im gesamten deutschen Bereich mit einer der stärksten Gruppierungen hier. Deswegen haben wir von der HU hier in Baden-Württemberg eine relativ starke Untergliederung, damit Sie sich das vorstellen können, was für eine Massenorganisation wir sind. Wir sind etwa knapp 2000 Leute bundesweit, etwas weniger. Wir sind Baden-Württemberg etwa 300. Das Problem ist, mit der Gustav-Heinemann-Stiftung sind wir noch älter geworden, als wir schon waren. Weil die waren von ihrer Präsenz her noch mehr 10 Jahre älter wie wir. Und das ist das Problem bei allen Organisationen, die in dieses Alter kommen. Wir können in den letzten 10 Jahren feststellen, es geht wieder aufwärts. Das heißt, wir wachsen schneller, als wir sterben. Das ist schon mal was. Ja? Und das würde ich sagen, das liegt auch daran, dass wir so als undogmatische Vereinigung schon Vertrauen haben in das, was die jungen Leute machen. Also wir bieten den Frame an, den man so hat, Unterstützung vom Bundesvorstand, Unterstützung von den Geschäftsstellen mit allem, was man so haben kann. Aber machen muss der Einzelne selber. Und wenn einer was hat, was er machen will und machen tun kann, dann kann er ganz undogmatisch sich dort einklinken und sagen, wenn die Idee gut ist und er bereit ist, sich einzuklinken, dann steht sozusagen für alle möglichen Themen der Himmel offen. Und das ist eigentlich, finde ich, die Stärke der HU. Und deswegen haben wir komischerweise in den letzten 10 Jahren eben wieder positive Zahlen, weil einfach Leute kommen, die als junge Leute völlig unbefangen und ungekränkelt von irgendwelchen historischen Geschichten sagen, ihr Ding machen und dann sagen, okay, können wir das machen und dann probieren sie es mal und wenn es ihnen Spaß macht, machen sie weiter und bleiben auch bei uns. Das ist ungefähr zur HU. Die eine Organisation ist 63 gegründet. Ich halte mir dieses Filmplakat hoch, das ist ja der Start gegen Fritz Bauer. Wenn jemand diesen Film mal gesehen hat, noch nicht gesehen hat, dann soll er ihn anschauen. Das ist was ganz was Tolles. Fritz Bauer ist ein Mitbegründer der HU, war hessischer Generalstaatsanwalt, also höchster Staatsanwalt im Lande Hessen, Zuständigkeit für alle Knaste und gleichzeitig für die Strafverfolgung. Und ist der maßgebliche Jurist gewesen, der die Auschwitz-Prozesse 1963, 64 und später angestoßen hat. Hätte keine Verfolgung von deutscher Seite der unmittelbaren Täter in den Konzentrationslagern gegeben, hätte nicht Fritz Bauer das damals durchgesetzt. Und Fritz Bauer stammt übrigens von hier, kann das Ludwigsburg sein? Ich weiß es jetzt gar nicht. Er stammt hier aus dem Schwäbischen nicht weit heraus, war Jurist gewesen und Richter gewesen und der hat in diesem Film wird dessen Geschichte dargestellt vor den Auschwitz-Prozessen, sondern im Sujet speziell steht da drin, so die Entführung und die Festnahme von Eichmann, das Auffinden von Eichmann in Argentinien. Das ist sozusagen das Kernproblem in diesem Fall, weil Fritz Bauer damals als Generalstaatsanwalt, von dem man wusste, dass er sich um diese Sachen kümmert, hat den Hinweis bekommen, wo Eichmann sitzt, in Argentinien. Und dann stand er vor der Frage, was macht er mit diesem Wissen? Und der Film zeigt sehr gut die Zwänge, sagt, wenn ich jetzt das hier dem Bundesnachrichtendienst sage, oder der Bundesregierung oder irgendjemand Offiziellen, ja, dann ist der am nächsten Tag weg. Dann haben wir den nicht. Ja. Es ist sozusagen zu Recht kein Vertrauen gewesen in die deutschen Justizorgane damals, dass die in der Vergangenheit ein Interesse hätten, hier auch zu arbeiten. Und da war Fritz Bauer sozusagen eine ganz maßgebliche Person, die das betrieben hat. Und also dieser Film ist noch gut. Ich habe die Premiere, also die Erstaufführung, habe ich in Locarno gesehen letztes Jahr. 8.000 Leute haben das gesehen. Ich weiß nicht, wenn einer dieses Rund kennt, was man in Locarno hat. 8.000 Leute in einem Freilichtkino. Und dieser Film, neben den ganzen Blockbustern oder was es gibt, neben den großen Filmen, die so richtige Spielfilme sind, hat den Publikumspreis gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, im Ausland sozusagen so einen Film über dieses Thema mit einem schwierigen Thema, diesem Thema der auch der deutsch-jüdischen Auseinandersetzung, weil Fritz Bauer, es gab Probleme quer durch alle Reihen hier in der Bewältigung. Also das ist sozusagen einer der Mitbegründer der Humanistischen Union. Diesen Film kann ich dann euch nur noch ans Herz legen, den mal anzugucken, ist absolut spannend. Zur HU noch. Ja, wir haben sozusagen ziemlich erfolgreich gearbeitet mit unseren Themen Umweltschutz und solche Sachen. Da waren wir, glaube ich, in den 60er Jahren mit den ersten Gruppierungen dabei, die sowas auf ihre Fahne geschrieben haben. Heute kümmern wir uns speziell auch um bürgerrechtliche Themen. Das ist Datenschutz, das ist ein Whistleblower-Gesetz, das ist eine Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das ist mittlerweile eine für uns durchgekämpfte Standardforderung, die also Vorstand und gruppenmäßig getragen wird, weil wir denken, der ist nicht nur überflüssig, der ist auch schädlich. Und das ist sozusagen gerade unter der ganzen NSU-Debatte, die wir haben, also diese Aufarbeitung, ist das eine Sache. Das ist ungefähr so die Humanistische Union, wirklich ein breites Bündnis. Wir sind parteipolitisch nicht gebunden und hatten wir eine Zeit gehabt, dass man dachte, wir werden überflüssig. Aber wenn ich mir angucke, was sozusagen wieder Wahlprogramm bei den Parteien ist, Kennzeichnung von Polizeibeamten ist eine Kernforderung von uns gewesen. Ja, ist wieder abgeschafft worden, obwohl es im Koalitionsvertrag drin heißt. Also ich denke, wir müssen weiter sein und mit eurer Unterstützung, mit ihrer aller Unterstützung weiterhin für Bürgerrechte kämpfen. So, ich beginne mal mit einem Rätsel und lobe zwei Preise aus. Also ich lese etwas vor, einen Text vor, das ist ein paar Minuten, und bitte Sie zu schätzen, welches Erscheinungsdatum, welches Erstehungsdatum dieser Text hat. Erster Preis, zweiter Preis. Zweiter Preis, Grundrechte-Report, ist mit von der HU herausgegeben. Das ist ungefähr so ein alternativer Verfassungsschutzbericht. Wir machen den Verfassungsschutzbericht auf der Basis des Grundrechte. Da werden alle Grundrechte dekliniert und Jahr für Jahr sozusagen die neuen Entwicklungen kommentiert, die es dazu gibt. Also etwas andersrum gestrickt. Und den kann man dann gewinnen. Also, ich lese mal vor. Unglaublich aber wahr. Demonstranten als gewaltbereite Extremisten erfasst. Wie schnell man, Moment, Gegenstand meiner Kontrolle war eine gemeinsame Projektdatei des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamtes, die vom Verfassungsschutz geführt wurde. In ihr sollten ausschließlich gewaltbereite extremistische Personen gespeichert sein. Dabei musste ich schwerwiegende Rechtsverstöße feststellen. Also der Autor dieser Seite ist ein Amt, ein Datenschutzamt, einer von den Datenschutzbeauftragten. Dabei musste ich, Amt dafür Datenschutz, schwerwiegende Rechtsverstöße vorstellen. Denn das Bundesamt hatte eine Vielzahl von Personen gespeichert, die bei einer Anti-Atomkraft-Demonstration lediglich ihr Grundrecht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ausgeübt hatten. Dies ist rechtswidrig. Selbst wenn man bei einer derartigen Demonstration einzelne Personen gewaltbereit gewesen sein sollten. So hat das Bundesamt für Verfassungsschutz dann auch im Nachgang zu meiner Kontrolle ausdrücklich eingeräumt, in den von mir festgestellten Fällen hätten die Betroffenen nicht gespeichert werden dürfen. Die Erhebung personenbezogener und Speicherung personenbezogener Daten durch einen Nachrichtendienst sind schwerwiegende Grundrechtseingriffe mit potenziell weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Sie sind nur zulässig, wenn tatsächlich Anhaltspunkte beispielsweise dafür bestehen, dass der Betroffene gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung handelt. Diese Voraussetzungen darf der Verfassungsschutz für Kernkraftgegner nicht allgemein annehmen. Das Bundesministerium des Inneren hat in seiner Stellungnahme, also nicht der Verfassungsschutz, sondern das eins höher, das Aufsichtsorgan über den Verfassungsschutz, der Bundesminister des Inneren hat in seiner Stellungnahme zu meinem Prüfbericht gleichwohl einen Zusammenhang zwischen Kernkraftgegnern und Linksextremismus hergestellt. Es folgert aus der Teilnahme an einer solchen Demonstration, dass die Nutzung der Kernkraft als Ausdruck des menschenverachtenden kapitalistischen Systems kritisiert wurde und dementsprechend Kernkraftwerke, Kernkraftgegner, dieses kapitalistische System überwinden wollten. Dies, und jetzt, das ist sozusagen die Meinung des Bundesinnenministers. Also nicht jetzt der Verfassungsschutz, also nicht die Dürfköpfe sozusagen, die gerade im Amt sind, sondern die Aufsichtsbehörde. Die sagt, dass die Nutzung der Kernkraft als Ausdruck des menschenverachtenden kapitalistischen Systems kritisiert werde und dementsprechend Kernkraftwerke, Kernkraftgegner dieses kapitalistische System überwinden wollen. Und sagt die Kontrolle, dies kann Kernkraftgegnern aber keineswegs pauschal unterstellt werden. Wer die Nutzung der Atomkraft etwa aufgrund der potenziellen Risiken dieser Technologie oder der ungeklärten Endlagerung kritisiert, handelt nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das gleiche gilt für diejenigen, die als Betroffene, zum Beispiel eines Zwischenlagers radioaktiv strahlenden Abfalls, gegen diese Lagerung demonstrieren und damit rechtmäßig ihre Grundrechte ausüben. Sofern keine Anhaltspunkte für die oben gegebenen Bestrebungen existieren, handeln Demonstranten im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Entsprechende Anhaltspunkte muss der Verfassungsschutz daher in jedem Einzelfall darlegen können, wenn er eine Person speichern will. Und jetzt, aber auch Personen, die gewaltsam handeln, indem sie sich etwa an Schienen, Werkstore etc. ketten oder und durch Sitzblockaden den Verkehr behindern und damit eine strafbare Nötigung begehen könnten, dürfen aufgrund dieser Straftat nicht per se vom Verfassungsschutz erfasst werden. Nicht aus jeder Straftat folgt automatisch ein tatsächlicher Anhaltspunkt für eine Bestrebung im Sinne des Verfassungsschutzgesetzes gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ein Tätigkeitswerden des Bundesamtes für Verfassungsschutz legitimiert. Andernfalls würde jede leichte Körperverletzung, jeder Raubdurchfall, jede Nötigung im Straßenverkehr das Bundesamt zum Tätigwerden berechtigen. Erforderlich also ist hier stets ein qualifizierter, tatsächlicher Anhaltspunkt für eine entsprechende Bestrebung. Gibt es diesen nicht, dürfen die Nachrichtendienste, bildlich gesprochen, nicht aufs Spielfeld. Zuständig ist dann allein die Polizei. Erlangt diese bei ihren Ermittlungen Anhaltspunkte für derartige Bestrebungen, darf sie, teilweise muss es sie sogar, die Nachrichtendienste darüber informieren. Erst dann sind die Nachrichtendienste mit im Spiel. Indem das Bundesamt für Verfassungsschutz die vorgenannten Personendaten nicht nur rechtswidrig erhoben, sondern auch eine Projektdatei gespeichert hat, konnte das an diese Datei beteiligte Bundeskriminalamt hiervon Kenntnis erlangen. Und so weiter. Das ist jetzt sozusagen, das ist rechtswidrig. Das darf man nicht tun, was das Amt tut. Jetzt, welches Datum würden Sie jetzt, wann meinen Sie, dass sowas geschrieben worden ist? Demonstranten als gewaltbereite Extremisten erfasst.
Ich schätze mal 2006 oder 2007.
Gut. Noch jemand andere Vorschläge? Ihr dann in ein Jahr, kommt dann dran.
Ja, ich auch so.
Sag
mal, was wird? 1993. 90er.
Okay.
93.
93, gut. Wagt jemand noch was? 95, okay. Also, ich verrate jetzt was. Der Text stammt aus einem letzten Tätigkeitsbericht der Bundesbeauftragten für Datenschutz, der Frau Vosshoff, vom 17.06.2015. So, der war ja Jahr 2007. Haben wir jemanden gehabt? Ja, das war der erste Preis. Zwei. Bei 2006 haben wir noch gehabt. Gell?
Das war dasselbe. Ja. 6, 7.
Dann kommen wir zum nächsten noch dazu. Wer war das noch?
Geht darüber.
Okay. Lieber sein.
Der nächste
war 95,
das war ja 93.
Das ist schon
wieder.
Ja, man kann mehrere Lose kaufen, ist ganz klar. Also mich selber, ich war richtig erstaunt, wie ich das gelesen habe im letzten Tätigkeitsbericht. Das sozusagen als bundesrepublikanische Wirklichkeit, also von der Stellungnahme des Bundesinnenministers her, das hat mir in die Schuhe ausgezogen. Das ist sozusagen der Hintergrund dessen, worüber wir heute sprechen, wie Kernkraftgegner betrachtet werden. und wie wir uns sozusagen auch gegen diese Art von Sichtweisen, die ja dann alles legitimieren, ja, von der Erfassung, möglicherweise von der Verhinderung solcher Demonstrationen, von der politischen Gegnerschaft einer Regierung, die offiziell also auch für die Abschaffung der Kernkraftwerke ist, muss man ja mal so, der Atomkraftwerke ist, mal so sehen, die sozusagen gegen die Regierung und gegen den Regierungstenor, gegen die Beamten hier, der Innenminister und seine Beamten hier ganz was anderes machen und ganz anderes sammeln. Ich weiß nicht jetzt, in welche Größenordnung jetzt hier gesammelt wird, aber es muss erheblich sein. Und jetzt hier so eine Rüge im Jahre 2015 zu sehen, ich hätte mit Ihnen auch nie den Text für den heutigen aktuellen gedacht. Ja, das kann nicht sein, das ist alte, vergangene Zeiten. Okay. Kernkraftwerk. Ich hätte den Text, um es nochmal abzuschließen, hätte ich so ungefähr in die 70er Jahre gesehen etwa. Wenn Sie sich erinnern, es gibt die Lauschaffäre Traube, sagt das jemand noch was? 1975, da gab es einen Atomwissenschaftler, der hat für die Industrie gearbeitet und durchaus seinen Verstand dabei nicht abgeschaltet. Und dem hat man, weil er vielleicht irgendwelche Bezüge sozusagen nicht ganz unkritisch gewesen ist, dem hat man dann dem möglicherweise Terrorismuskontakten zugeordnet. Und dann wurde er über Monate lang Telefon abgehört, Wohnung observiert, alles darauf hin, weil man Verdacht hatte, dass er als Atomwissenschaftler mit terroristischem Hintergrund, RAF, was es damals so gab, zusammenarbeiten würde. Er hat daraufhin auch seinen Job verloren und ist dann so eingegangen, die ganze Sache als Lauschaffäre Traube, in die historisch-politische Geschichte, über die dann auch ein Minister gestolpert ist. Mayhofer musste dann darüber auch gehen. Also Kernkraftwerk und die Haltung dazu ist durchaus ein ganz, ganz politisches Thema und keineswegs modern, in dem Sinne, es ist alt. So, worüber wir mal jetzt sprechen müssen, ist, wie Berührungspunkte zwischen Staat und Atomkraftgegnern, wie die sind und wie man Dateien eigentlich am besten von den Verfassungsschutzämtern, von der Polizei füllt. Also in erster Linie geschehen solche Annäherungspunkte im Sinne bei Demonstrationen oder im Vorfeld von Demonstrationen. Und die Gelegenheiten zum Erfasstwerden sind dabei vielfältig. Eine davon ist zum Beispiel Identitätskontrollen auf dem Weg zur Anreise oder unmittelbar vor Ort oder nach Ort von einer Demonstration. Also die Anreise, das ist heute ja also noch nicht mehr so das ganz große Problem, aber es hat sozusagen als eine polizeiliche Standardmaßnahme in den 70er, 80er Jahren, also als die großen Gorleben-Demonstrationen waren, da war das ein probates polizeiliches Mittel, dass man schon die Busse der anreisenden Teilnehmer hunderte, teilweise hunderte von Kilometern vorher schon gestoppt hat, gefilzt hat, sie untersucht hat, auf den Parkplätzen dann wurden sie rausgewunken, nach Waffen, nach Schutzwaffen, also damals hat man das noch nicht so genannt, aber heute heißt das dann Schutzwaffen, das sind also Waffen, mit denen man andere Waffenzugriffe abwehren kann, so wie Polster oder alles, also was verhindert, dass andere Waffen wirken können. Also Gasmasken ist eine Schutzwaffe. Alles sowas wurde damals beschlagnahmt und führte da mit dem Effekt teilweise, dass diese Teilnehmer den Ort der Demonstration mitunter gar nicht erreicht haben. Was aber dabei immer gemacht worden ist, damals wurden alle Leute, die dann kontrolliert worden sind, die wurden erfasst, die wurden aufgeschrieben. Und die kamen dann einfach in die Kernkraft, in die Gegnerschaftsdateien von den einzelnen Polizeien und wurden da gehütet. Das ist sozusagen die historische Form, wie damals man sich von die Dateien füllte. Die aktuelle Form, die hat sozusagen ihre Geschichte, ihre Geburtsstunde im Jahr 1986, das ist die Kesselbildung. Das betrifft jetzt nicht nur Kernkraftgegner, sondern das betrifft eigentlich einen Großteil von Demonstrationen, indem man geht, wenn man ihrer nicht mehr her hat, dann wird eingekesselt, dann wird die Demonstration sozusagen vorne zugemacht, hinten zugemacht und alles, was in der Mitte drin ist, wird dann also sozusagen wird erklärt, dass die Demonstration beendet ist, dass die Demonstration aufgelöst ist und die Leute theoretisch, wenn sie aufgelöst ist, könnten gehen, aber jetzt lässt man sie nicht gehen, weil er sagt, sie sind ja Teilnehmer einer nicht mehr genehmigten Demonstrationen, sind ja trotzdem noch da, aber man lässt sie auch nicht weg. Also das ist ein kleiner Widerspruch, den man da sieht. Und der führt aber dann dazu, dass man auf der Art und Weise sich einen Großteil, von dem man annimmt, dass er zum harten Kern gehört, das sind also die zentralen Demonstrationsblöcke, dass man die auf diese Art und Weise sich deren habhaft macht. Das passiert dann so, dass man die Leute bürokratisch abarbeitet. Hamburg waren damals etwa 1000 Leute, die in dem Kessel sind. Die werden dann eingekesselt und dann wird einer nach dem anderen rausgegriffen, erkennungsdienstlich behandelt und nachdem er erkennungsdienstlich behandelt worden ist, wieder entlassen. Und darüber, und das geschieht sozusagen in einer dann wirklich fast langweilig und beängstigenden Art und Weise. Ich habe das im Freiburger Kessel 2011 erlebt. Da hat man auch 600 Leute eingekesselt gehabt an der Salzstraße. Ich habe die Kanzlei gerade oben drüber. Ich konnte das so ziemlich deutlich sehen. Die waren eingekesselt und dann hat die Polizei angefangen, immer mit so kleinen Greiftrupps von 3, 4, 5 Leuten, die immer einen nach dem anderen sich rausgeholt, dann durchgeführt. Da gab es dann so einen speziellen Wagen dazu. Das ist der Erfassungswagen, der ID-Wagen. Dann wurden die Fingerprints gemacht, Fotos gemacht und damit rausgeschickt. Was man früher bei diesen Verfahren noch gemacht hat, war, dass ein Großteil dieser Leute man mit Strafverfahren überzogen hat. Das ist heute, soweit ich das so sehen kann, nicht mehr der Fall. Heute sammelt man die Informationen dieser Leute, sammelt man die Namen dieser Leute, es gibt sozusagen ein Umfeld dazu und macht sich darüber seine Gedanken, aber man versucht, die nicht noch weiter zu sanktionieren. Das versucht man vielleicht mal, aber ich erlebe es eigentlich nicht mehr, dass jeder irgendwo ein Verfahren kriegt wegen Landfriedensbruch oder ein Verfahren wegen unangemeldeter Demonstrationsteilnahme, sondern das dient einfach auch, dass die Leute wissen, jetzt sind wir erfasst, jetzt sind wir sozusagen auf dem Schirm und damit ist man unter polizeilicher Sicht, denkt man, vielleicht würden sich die Leute da auf die Art und Weise etwas vorsichtiger benehmen. Diese ganzen Kessels sind juristisch in vielfältiger Weise aufgearbeitet worden. Und zwar, weil sie in den ersten Jahren, in denen sie gemacht worden sind sie juristisch nicht so ganz korrekt durchgeführt worden. Das führte dann dazu, dass die Verwaltungsgerichte die immer für rechtswidrig empfunden haben. Und mit der Folge, dass ein paar Leute, die dann weiterhin nicht locker gelassen haben, dann Schmerzensgeld für die 6, 8 Stunden zusammengefercht in einem Raum, meistens ohne Verpflegung, ohne Toilette, mit allem, was drum und dran hängt, mit dieser ganzen Art, ohne Zugang zu Rechtsvertretern, ohne dass man sagen kann, dass man seine Familie benachrichtigen kann. Also in dieser Art und Weise malträtiert und auch in bestimmte Notlagen gebracht worden sind. Man kann ungefähr da ausgehen, der Schnitt von der gerichtliche Tarif für so einen Kessel von 6 bis 8 Stunden lag bei etwa 150, 100 bis 200 Euro. Das ist etwa so die Dimension gewesen. Und das wird natürlich dann, kommt nicht so sehr zum Tragen, weil die Polizei hat diese 200 Euro dann schon gezahlt, aber sie hat sie nur in den Fällen gezahlt, wo jemand tatsächlich auch den Gerichtsweg beschritten hat. Wer ihn nicht beschritten hat, obwohl der nebendran den Weg beschritten hat und man selber ihn nicht, der hat kein Geld bekommen. Damit ist also auch klar, dass die Polizei insofern da nur zahlen wollte, wenn sie wirklich dazu gezwungen war und das gar nicht anders konnte. Jetzt hat ein Fall, von dem ich aber noch nicht weiß, ob er jetzt entschieden ist, in Hamburg gegeben, da ist eine Rechtsanwältin drangekommen, die hat man auch in dieser gleichen Art und Weise für stundenlang festhalten wollen und die hat sich dann nicht damit zufrieden gegeben und die macht jetzt dann einen Schadensersatzprozess auf mehrere tausend Euro und hat als Rechtsvertreter einen auch HU-Vorstandsmitglied, den Herrn Kühling, der war vorher Bundesrichter für am Bundesverfassungsgericht gewesen, mit dessen Hilfe. Ich habe versucht, heute rauszukriegen, noch wie hoch das Schmerzensgeld, falls es schon entschieden war, ist. Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, das ist der Tarif, ungefähr liegt bei 100 bis 200 Euro. Und ich kann bei solchen Fällen nur empfehlen, solche Schmerzensgeldklagen, auch wenn es einem sozusagen auch zuwider ist, sowas zu machen, sich auf diese Art und Weise sozusagen sein Recht bezahlen zu lassen, zu machen, um damit aus präventiven Gründen den Preis unrechtmäßiger polizeilicher Maßnahmen hochzuheben. Die sollen wissen, wenn sie solche unrechtmäßigen Sachen machen, dann müssen sie hinterher das Risiko eingehen, dass es kostet, dass es Geld kostet, dass es einige Tausend, mehrere Tausend, viele Tausend Euro Geld kosten kann. Weil dann kommt die Polizei nämlich durchaus in einen anderen Begründungszwang. Sie muss sich gegenüber dem Rechnungshof legitimieren, warum sie jetzt plötzlich hier Geld zahlen muss. Und das ist ungefähr so das Schlimmste, was einer Polizei im Rahmen des bürokratischen Angebots, was man hat, Kontrolle, passieren kann, dass sie nämlich vom Rechnungshof gerügt wird wegen rechtswidrigem Einsatzes von Mitteln und gleichzeitig hier Verpflichtung zu zahlen. Also ich kann nur raten, dann nicht einfach stillzugeben, und da müssen wir, Herr Wirth, auch noch mit drüber reden, über in Ihrer Geschichte, wie wir damit angehen, und da hier nicht einfach Punkt zu setzen und sagen, ich habe ja meine Genugtuung bekommen, das ist ja für rechtswidrig erklärt worden, sondern aus präventiven Gründen hier vielleicht, und wenn es eine Summe ist, die noch nicht gar nicht so groß ist, da versuchen zu bekommen. Einfach, um das einfach ein bisschen materialiter werden zu lassen, etwas handfester werden zu lassen. Ja, der Freiburger Kessel, das ist von dem, den habe ich, so wie ich gerade dargelegt habe, sehr genau beobachtet. Da war es zum Beispiel so, da haben 500 Leute sind dann festgenommen worden. Es gab 500 Ermittlungsverfahren, also jedes Verfahren, das insofern durch Festnahme ist und die Aktenzeichen bekommen. Die sind alle aber nicht weitergeführt worden. Man hat sie alle niedergeschlagen und man hat sie eingestellt. Und seltsamerweise, das liegt vielleicht an der Freiburger Szene, von diesen 500 Leuten hat kein einziger, obwohl es angeboten war durch mehrere Rechtsanwaltskolleginnen und Kollegen, sie kostenfrei zu vertreten in dem Bereich, niemand wollte hinterher eine Feststellung der Rechtswidrigkeit von den Verwaltungsgerichten sich auferlegen, das durchzufixen. Aber damals, es gibt ein schönes Urteil, das wir gekriegt haben. Ein Bürger, das war ein Ingenieur aus dem Umland, der hat sich da mal angeguckt, der wollte mal wissen, wie so eine Demonstration läuft und geht. Und der hat das angeguckt und dann war er dabei und hat immer diese Polizeimaßnahmen dazu beobachtet. Und dann hat ihm die Polizei gesagt, der müsste weggehen, er sollte hier sich entfernen, weil das wäre nicht in Ordnung, er würde stören. Und dann hat er gesagt, ich störe niemanden, ich stehe nur hier, ich will nur sehen, was Sie hier machen. Also, weil man ihm den Weg freigemacht hat, weil die Polizisten ab und zu jemand rausgegriffen haben, das hat er sehr genau gesehen, was da passiert ist. Und dann hat er einen Platzverweis bekommen, dann hat er ihm gesagt, gut, er muss jetzt gehen, er muss jetzt innerhalb von 15 Minuten das Gelände verlassen haben. Wenn er hier die Stadt nicht verlassen hat, dann würde er in Gewahrsam genommen und sein Auto würde beschlagnahmt. Und sozusagen richtig, und dann hat man ihn gleichzeitig, damit das sozusagen handfest für ihn unangenehm war, dann hat man ihn videografiert. Das heißt, man hat eine Kamera gehabt, eine Videokamera, da musste er etwa so 30 Sekunden, hat man ihn von vorne und von hinten dann mit Drehung und so weiter aufgenommen. In wirklich für ihn herabwürdigender Weise. Also nicht einfach nur klick-klick, sondern richtig insgesamt und hat ihm seinen Ausweis vorn dran gehalten, damit immer klar ist, wer was ist. Und das fand er so entwürdigend, dass er dann den Gang zum Rechtsanwalt gesucht hat. Und wir haben das tatsächlich erreicht, finde ich, ein bahnbrechendes Urteil zu bekommen, in dem nämlich die Polizei auch festgestellt hat, jeder Bürger darf die Polizei beobachten und wenn er sozusagen nicht wirklich sich in die Handlungen einmischt, wenn er nicht wirklich in den sozusagen handgreiflich stört, ja, dann hat er das gute demokratische Recht, hier zuzugucken und die Polizei ist ein öffentliches Organ und ist der öffentlichen Kontrolle unterworfen. Und das kann ihm nicht streitig gemacht werden. Ich fand das ein super Urteil und die Polizei hat versucht zu verhindern, wie noch was, dass das Urteil kommt. Die hat gesagt, ja, es war alles rechtswidrig und so weiter, aber das Gericht hat trotzdem dann ein Urteil gemacht mit dem Tenor. Und das ist auch in dem Grundrichterreport 2013 oder 2014, ich weiß nicht mehr, es ist auch besprochen. Also man kann sehen, das sind ganz wichtige Urteile, damit die Polizei nicht so einen internen, untransparenten Bereich bekommt bei Demonstrationen. Was gibt es noch für eine Art der Erfassung von Demonstrationen? Das ist ja die konventionelle Art und Weise, das ist sozusagen der Fotoapparat oder der Filmapparat. Also die Demonstrationen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die werden sozusagen ganz selbstverständlich davon bestimmt, dass einfach ein Kamerastativ sehr hoch gestellt wird, 3 Meter hoch, 2 Meter hoch. Und im Prinzip sind mindestens 3 Kameras überall, die rundherum versuchen, so weit wie möglich die Kundgebung und alles Mögliche abzuvideografieren und aufzunehmen. Und das ist so, also das ist das, was heute ja selbstverständlich ist. Das ist Üblichkeit. Im Gesetz selber hatte das bisher keinen Hintergrund gehabt. Die Bayern waren die ersten gewesen, die versucht haben, diese Art von von Videografierung von Veranstaltungen rechtlich in das Polizeigesetz und das Versammlungsgesetz aufzunehmen. Da hat das Bundesverfassungsgericht denen einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat in der Eilentscheidung dann gesagt, das dürfte so nicht machen. Weil das Problem, was sich hier darstellt, ist, die Videografierung darf wohl sein, wenn, jetzt so der juristische Text, wenn tatsächlich Anhaltspunkte vorliegen für die Annahme, dass von der Demonstration erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen. Also es müssen erhebliche Gefahren da sein, es müssen eine Gefahrensituation da sein. Das, was wir erleben bei der Videografierung, ist, dass sie erfolgt, ohne dass solche Gefahrensituationen da sind. Und das hat jetzt sozusagen die Praxis sich und die Rechtsprechung etwas so aufgearbeitet, dass sie sagen, wir machen nur Übersichtsaufnahmen, ohne dass wir eine Identifikation von bestimmten Leuten wollen, das dürfen wir nicht. Und wenn die Demonstration friedlich verlaufen ist, dann löschen wir diese Aufnahmen wieder. Das ist sozusagen das Einfallstor, mit dem man trotzdem versucht, weiterhin alles aufnehmen zu wollen oder nicht. Es gibt es in der juristischen Literatur erhebliche Stimmen, die sagen, das sei auch jetzt nicht zulässig, weil was man früher vielleicht, wenn man Aufnahmen allein von einer Menge hatte, dass man gar nicht so richtig zuordnen konnte, wer ist, also die Identitäten zu finden, das ist eigentlich heute bei den heutigen Technologien eigentlich nicht mehr so virulent, sondern das ist einfach üblich. Jeder hat durch seinen Pass, durch seinen Personalausweis, gibt es bei den Meldebehörden digitalisierte Fotos. Also und diese digitalisierten Fotos, wir haben sozusagen eine durchdigitalisierte Bilddatenbank der Bevölkerung, kann, wenn man will, kann man per videografierte Aufnahmen durch Gegenspielen, kann man feststellen und maschinell auch Personen zuordnen. Das klingt wie Zukunftsmusik, aber in dem heutzutage ist das keine Zukunftsmusik mehr. Es ist eine Frage, ob das immer geschieht, ist eine andere Sache. Aber das ist sozusagen die technische Möglichkeit. Und in dem Augenblick, wo so eine technische Möglichkeit da ist, ist sozusagen die Beschränkung auf Übersichtsaufnahmen ist keine richtige mehr. Und dieser Konflikt, der sich jetzt juristisch hier auftut, darf man das machen, wo man eigentlich mit Übersichtsaufnahmen ja eigentlich auch schon die Möglichkeiten zur Identifikation schafft, die hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg und in vielen anderen Bundesländern die Gesetze, die Versammlungsgesetze bisher nicht angepasst worden sind. In Baden-Württemberg ist 2008 ein Gesetzesentwurf eingeführt worden, der sollte genau das zulassen. Dann kamen herzliche Stellungnahmen auch von meinen Berufsverbänden dazu, die alle gesagt haben, so kann man das nicht machen, das ist nicht deutlich genug. Deswegen haben wir heute hier in Baden-Württemberg noch das alte Bundesversammlungsgesetz, obwohl das ja, denke ich, landesgesetzlich geregelt werden müssen. Und es passiert nichts, weil man die Praxis regelt das so. Also wenn im Prinzip können uns auch hier nur wieder helfen, wenn irgendwelche Musterfälle passieren, dass Bürger und Bürgerinnen sich finden, die dagegen was tun, damit man hier die Entwicklung etwas aufhält durch Rechtsprechung, damit sich das die Praxis, die es hier gibt, also in dieser Art und Weise nicht verfestigt. Das ist jetzt sozusagen Bereich Videografierung. Was jetzt als ganz modernes Mittel dazugekommen ist, vor 20 Jahren noch völlig undenkbar, Funkzellenabfrage. Da muss man nur jetzt an die großen Ostdemonstrationen denken. Wir denken an seit Dresden dran denken. Da sind einfach für die Stunden der Demonstration die Funkzellenabfragen der aller Handyträger dann identifiziert worden, wer was ist. Nicht von den Inhaltsdaten her, aber wer wo war. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch eine ganz kräftige Zuordnung von Personen machen dazu, weil man da kriegt man ja über die IP-Nummern und alles, hat man ja auch die Namen dazu, wer das alles angemeldet und wer das zugelassen hat. Ich denke, das sind Dimensionen, da schlappern wir noch. Das ist ja sozusagen alles, was wir früher gesehen haben, ist damit noch in Kinderschuhen gesehen. Und dadurch, dass wirklich jeder hat sein Handy hier dabei, ja. Also sobald wir ein Handy hier haben, sind wir sozusagen verortbar, ja. Also Orwell ist nichts dagegen und maschinenlesbarer Personalausweis und alles, was wir früher uns gedacht haben, was ganz schlimme Sachen sind, das ist heute überholt, das ist Pipifax. Ja. Auch nur ein Handy haben, dann reicht sozusagen die Verortung auch schon. Ja, und dann gibt es neben dieser Sache noch die eine andere Art der Möglichkeit, wie man erfasst wird. Das ist die Möglichkeit, wie es dem Herrn Wirth passiert. Der Herr Wirth kennt die Polizei, der hat Demonstrationen angemeldet Also man sozusagen, man hat sein Gesicht, man hat seinen Konterfei da und er muss eigentlich gar nichts mehr anders tun, als sich mit seinem Auto und seinem Konterfei irgendwo hin zu bewegen. Dann weiß man Bescheid, wer wo und wann ist. Und das ist dem Herrn Wirth dann ja auch passiert. Also über seine Autokennzeichen, die waren bei dem Prozess dann auch Gegenstand des Verfahrens, die waren halt alle mit dabei. Und also die ganzen Anlässe, die wir gehabt haben, ich weiß nicht, ich nehme an, der Fall ist einigermaßen bekannt und ist auch auf der Homepage jetzt von der Bürgerinitiative und von ihrer Initiative gut nachzusehen. Also der Herr Wirth ist jemand, der halt jetzt in den Bildern jemand ist, der, na, wie sagt man da, ein Überzeugungstäter ist und in der Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität links, also ein politischer Straftäter links ist, ja, also nicht rechts, das ist klar. Und jetzt müssen wir fragen, wie man in diese Art von Einkastelung, in diese Art von Bewertung kommt. In dem Prozess, den wir geführt haben, da ist dann ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis des nach dem Landesdatenschutzgesetz von der Polizei vorgelegt worden, zur Begründung, wieso sie den Herr Wirth aufgenommen hat. Und das Verfahrensverzeichnis, das ist ein, sozusagen eine Einrichtungsanordnung für eine Datei für das Landeskriminalamt. Also die müssen vorher sagen, dass zu diesen Zwecken dient ist, diese Daten wollen wir und so lange werden die gespeichert. Das ist also, das muss vorher festgelegt werden. Und die Zweckbestimmung dieser Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität, die lese ich jetzt mal vor. Die Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität dient der zentralen Speicherung von Daten und Erkenntnissen aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität im Sinne des Definitionssystems politisch motivierte Kriminalität, bla bla. Der politisch motivierten Kriminalität werden Straftaten zugeordnet, wenn in Würdigung der Umstände, der Tat oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen, der Erreichung oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder sich gegen die Realisierung politischer Entscheidungen richten. Ja? Sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung beziehungsweise eines ihrer Wesensmerkmale, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes richten oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von Mitgliedern von Verfassungsorganen des Bundes oder eines Landes zum Ziel haben, durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Und dann gibt es noch als letzten Paragraph gegen eine Person wegen ihrer politischen Einspielung, insofern in der unrechtmäßig jemand diskriminiert wird. Das ist jetzt sozusagen die Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität. Da gibt es eine für eine Abteilung links, eine Abteilung für rechts. Und das ist sozusagen die Einordnung, die dem Herrn Wirth hier geschehen ist. Er ist als politisch motivierter Straftäter links und gleichzeitig Überzeugungstäter ist er hier gespeichert worden. Und man hat seine Prognose gegeben, also für der würde weiterhin auch Straftaten verüben. Deshalb, weil er, vielleicht kriege ich gerade das Fließblatt, er würde deshalb auch weiterhin Straftäter sein, weil er weiterhin an seiner kernkraftkritischen Sicht festhält. Völlig klar, dann wird er weiter Straftäter sein, wenn er das sagt. Das ist jetzt sozusagen das Rahmengerüst, mit dem der Herr Wirth hier bei der Polizei mit den 15 oder 11 Punkten, 11 Ereignissen, die er gehabt hat, verzeichnet worden ist. Wobei jetzt wir im Gericht Recht bekommen haben beim VGH, aber der Verwaltungsgerichtshof selber hat sich eigentlich für das, was uns so als normale Menschen interessiert, eigentlich darüber hat er sich gar nicht ausgelassen. Zum Beispiel für mich war das auch in der ganzen Argumentation ein großes Problem, die sagen Straftaten, Straftat, wo irgendeine Straftat war, Anmeldung einer Demonstration, Straftat, das ist keine Straftat. Das heißt, wenn man an einer nicht angemeldeten Demonstration nicht teilnimmt, Ordnungswidrigkeit, wenn überhaupt, oder wenn man nicht anmeldet, ist es deswegen auch noch keine Straftat. Also in der Sicht, die wir hatten, waren schon eigentlich von daher die Einordnung, die Polizei vorgenommen hat, wo sie einen Verdacht hat, die war nach Ansicht, die wir vertreten haben, schon gar nicht gegeben. Es waren keine Straftaten da, die gewesen sind. Und in das, aber das, das Urteil war trotzdem in einer Sicht ein Piloturteil und ein von ganz wesentlicher Bedeutung. Zwar hat sich das, der VGH nicht mit der Sache auseinandergesetzt, rechtswidrig, ja oder nein, durfte die Polizei das machen, aber es hat gesagt, wenn ihr jemanden speichert, wie den Herrn Wirth, und ihn länger speichern wollt in euren Dateien, dann müsst ihr sozusagen nachweisen können, dass er auch ein Wiederholungstäter sein wird. Also nicht nur einfach behaupten, sondern es darlegen. Und das muss dokumentiert sein. Jetzt hat die Polizei im Prozess aber nichts vorlegen können, außer halt immer sozusagen nur die Feststellungen, er war da und da und da und das hat er gemacht. Aber wieso, was für eine Wiederholungsgefahr oder was gesehen hat, das hat sozusagen, das hat die Polizei nicht nachweisen können. Und daraufhin hat das, ist so eine Art Kettenreaktion, Kettenreaktionsurteil gewesen. Er hat gesagt, die, für die erste Speicherung im Jahre 2006, die wir gehabt haben, konnte eine Wiederholungsgefahr nicht nachgewiesen werden. Die zweite Speicherung, die erfolgt ist, konnte sie, also weil dafür sozusagen, weil die erfolgt ist, konnte auch keine nachgewiesen werden. Und weil immer vorher nichts nachgewiesen werden konnte, hat sich automatisch übertragen mit jeder einzelnen, eine dominante Theorie, sozusagen sind alle einzelnen Speicherungen über, darüber in die Rechtswidrigkeit verfallen. Also grundsätzlich, und das, was das Wichtige jetzt an dem Urteil ist, ist eben die absolute Pflicht des, der Polizei zu dokumentieren, warum sie jemand weiter speichern kann. Und das ist auch der Grund, warum der Datenschutzbeauftragte jetzt des Landes hier dieses Urteil jetzt in dem neuesten Datenschutzbericht, den er rausgegeben hat, letzte Woche, habt ihr schon in der Presse wahrscheinlich gelesen, dass der jetzt rausgekommen ist, dann kann man auch in der Homepage vom, Bundes-, vom Landesdatenschutzbeauftragten den 26. Tätigkeitsbericht absetzen. Der hebt genau dieses Urteil auf zwei Seiten dieses Berichtes hervor, indem er einfach klar macht, dass die Polizei nicht einfach nur, weil sie meint, das ist jemand, sondern sie muss es begründen, sie muss es darlegen. Und wenn sie es nicht begründen kann, dann darf sie jemanden nicht speichern. Und das klingt jetzt sozusagen ein bisschen formal juristisch, aber es hat eine ungeheure Bedeutung, weil Polizei im Prinzip kein Gewerbe ist, die gerne schreiben, die gerne begründen. Für die steht etwas fest von ihrer, ihrer Aufsicht, aber das sozusagen in einer eloquenten oder nachvollziehbaren Art und Weise zu begründen, das, das mögen die nicht. Polizei ist schon schreibfremd. Die müssen heute viel mehr schreiben als früher. Aber sie sind weiterhin schreibfremd. Das ist nichts, was, was sie gerne machen. Ja? Und deswegen ist das natürlich eine Hürde für sie. Und jetzt, weil wir sehen, die, die Rechtsprechung hat ja schon sehr früh darauf reagiert, also beziehungsweise die Polizei hat schon recht früh darauf reagiert, weil sie schon gemerkt hat, wo das Problem ist. Und dann ist 2008 das Gesetz geändert worden. Man hat das Gesetz so geändert, dass man sagt, die ersten beiden Jahre müssen Sie keine Wiederholungsgefahr nachweisen, auch nicht dokumentieren. Erst nach zwei Jahren muss dann eine Entscheidung getroffen werden, ob man ein Datum weiterspeichern will. Und das geht nur, wenn Wiederholungsgefahr ist. Also wir haben schon sozusagen im Vorgriff auf diese Rechtsprechung eine Reaktion der Polizei gehabt, die das und des Landesgesetzgebers, also unseres Parlaments, die schon das Gesetz geändert haben, dass man heute schon zwei Jahre allein der Tatsache eines Verdachts einer Straftat gespeichert werden kann, ohne dass man die Polizei begründen muss, warum sie es für FF zur Abwehr von Gefahren, zukünftigen Gefahren machen muss. Also wir kommen davon immer vom Regen in die Traufe, macht es manchmal den Anschein, aber im Prinzip sind solche Urteile unheimlich wichtig, um einfach Grenzen festzulegen, wie Polizei sich verhandeln darf. Gäbe es die nicht, dann wären wir sozusagen völlig überrannt und könnten gegen diese Entwicklung gar nichts machen. Ich meine, dass jetzt hier das schon ein Punkt ist, an, an dem man ansetzen kann und wo ich meine, dass wir, dass wir auf diese Art und Weise versuchen können, auch durch eigene Akte was zu tun. Eigene Akte heißt zum Beispiel, das, was der Herr Wirth gemacht hat, ist eine Auskunftsanfrage beim, beim Landesamt für Verfassungsschutz, die läuft noch, oder beim, beim Landeskriminalamt und auch beim, beim Bundeskriminalamt. Hat jemand von Ihnen schon mal so eine Auskunftsanfrage gemacht bei einer von den Sicherheitsbehörden? Einmal, ja. Und? Gespeichert?
Ja.
Gut. Ich komme immer davon wegen was. Das, das, das Problem ist bei diesen Speicherungen. Also ich rate einfach nur, wir haben jetzt schon ein paar Gesetze, die ganz gut sind, und wir haben auch eine Rechtsprechung, die schon ganz gut ist, aber wir müssen sie auch wirklich ausnutzen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir bei der Polizei anfragen, was ist über mich gespeichert, oder beim Verfassungsschutzamt anfragen, was ist über mich gespeichert. Man bekommt in erster Linie ganz wenig Auskünfte, aber wie bei allen diesen Behörden ist, wenn man sie ins Schreiben bringt, ins Legitimieren bringt, ins Begründen bringt, dann lassen die immer mehr fallen. Und dann plötzlich merkt man, dass wenn man mit denen spricht, dann kommen mehr. Wir haben, Herr Wirth, wenn Sie sich erinnern, Ihre ersten Anfragen wie Kalk, die Informationen gewesen sind, die dann gekommen sind, und hinterher haben wir so einen Block von 100 Seiten gehabt, über zu jedem Ereignis, also sozusagen eine Seitenbegründung mit Freitext dazu, was alles da gelaufen ist, mit Fotos dazu und allem. Also wenn man das vergleicht, da kommt unheimlich viel, und ich kann nur einfach raten, da einfach immer weiterzumachen. Also dieses Recht haben wir, und was man jetzt noch im Falle, was man noch machen muss, man muss natürlich auch dann immer auch den Datenschutzbeauftragten einstellen. Die Datenschutzbeauftragten, die warten auf solche Fälle, die warten auch auf Bürger, obwohl es das Arbeit für sie ist, die ihnen ranbringen Fälle, wo sie mal auch die Daten, die Behörden überprüfen können. Weil die Behörden sagen in der Regel, also die Sicherheitsbehörden, dass man einfach so kommen, nein, das wollen wir nicht. Wenn ihr uns prüfen wollt, dann müsst ihr schon einen konkreten Anlass haben. Und wenn sie dann eben Anfragen haben von Bürgern und dann sagen sie, sie möchten mal prüfen, was da gesperrt ist, ist das auch für die Kontrollbehörden der Schlüssel damit zu, damit die auch wirklich kontrollieren können. Also von daher kann ich nur dazu raten. Jetzt nochmal zu dieser Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität. Im Jahre 2010 sind in dieser Arbeitsdatei allein in Baden-Württemberg 40.000 Leute gespeichert gewesen. 40.000. Also das ist eine ganz erhebliche Zahl. Und der Datenschutzbeauftragte, der hat hierzu sozusagen damals gesagt, dass er sich hätte nicht vorstellen können, dass er bei der Polizei so ein rechtsstaatsfremdes Verständnis für die Grundrechte der Bürger hat. Das hat er wörtlich in seinen Tätigkeitsbericht geschrieben, also wirklich härteste Worte. Und das hat aber dann dazu geführt, dass man bei der Polizei doch ziemlich geprüft hat, und dann nach 3 Jahren sind es etwa nur noch 10.000 Datensätze gewesen, die jetzt dann über Bürger existieren, in dieser Datei, politisch motivierte Kriminalität. Also da ist was passiert, aber was da wirklich passiert ist, wissen wir heute nicht. Wir wissen nicht, ob sie sich mittlerweile wieder ausgedehnt haben. Nachdem, wenn ich jetzt dem Tätigkeitsbericht der Frau Voshoff vom Bundesdatenschutzbeauftragten, von der Bundesdatenschutzbeauftragten folge, habe ich wirklich die Sorge, dass die Zahlen, nachdem sozusagen da die Prüfintensität nachgelassen hat, dass die Zahlen da einfach wieder hochgehen. Auch aufgrund der Art, wie man heute versucht, eben massenhaft durch Kesselung oder sonstige Leute der Personen von Daten, von Personen Herr zu werden. Ja, was kann man jetzt damit anfangen? Ich würde jetzt mal zu unserer Verordnung, wo wir es sind, einfach nochmal aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1983 zitieren wollen, dem Volkszählungsurteil. Das hat einfach was gesagt, und da dürfen wir nie mehr hinten zurückgehen. Da müssen wir kämpfen davon. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat damit gesagt, wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen könnten, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte aus Artikel 8 und 9 verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens ist. Das ist ein Kernsatz, der steht, der muss gemeißelt werden. Den dürfen wir nicht vergessen. Der ist jetzt im Grundrechte-Report 2015 wieder vom Kollegen Acheböhler in einem Aufsatz über die Lüchen-Bannenberg-Initiative und deren Speicherung nochmal erwähnt worden. Also das ist der Satz, an dem das Bundesverfassungsgericht übrigens auch weiterhin festgehalten hat. Das Bundesverfassungsgericht hat auch im 2008, also dann 15 Jahre später, im Urteil zur automatischen Kennzeichenüberwachung. Wenn Sie vielleicht da eine Erinnerung haben, da gab es ein paar Bundesländer, die hatten die automatische Kennzeichenüberwachung eingeführt, dass eben quasi über Lesegeräte, die über den Straßen sind, dann immer jedes Auto, das Kennzeichen abgelesen wird und dann einfach kontrolliert wird und gegen die polizeilichen Dateien gegengespielt wird. Und dann, wenn ein Treffer kommt, dann sollte theoretisch immer gleich eine Polizei rausfahren und eine Kontrolle vornehmen. Und die haben dann Millionen von Kontrollen, werden dann, also quasi der Verkehr wird fast vollständig kann dadurch überwacht werden auf den Autobahnen. Und es hängt nur ab, wie viel Lesegeräte macht. Auch in diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht genau das wiederholt, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Dass nämlich allein schon, dass es nicht erst das verletzte Recht ist, dass ein Bürger berechtigt aufzustehen und was zu sagen, sondern dass gerade für unser Grundrecht und für unser Gemeinschaftswesen wichtig ist, dass man auch keine Angst davor haben muss, so überwacht zu werden. Und das ist sozusagen, denke ich, der Kern. Und das ist sozusagen da der Punkt, an dem wir weiterarbeiten müssen, hier in dem Bereich. Und ich meine dann dafür, wie wir das machen können, ich habe eine kleine Andeutung gemacht. Wir müssen erst Grundrechte in Anspruch nehmen. Das ist das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, der Meinungsfreiheit. Grundrechte sind nur so gut, wie man sie in Anspruch nimmt. Wer sie nicht in Anspruch nimmt, weil er sie zu sehr schützen will, damit sie nicht in Anspruch genommen werden, der verliert sie, der begibt sich ihre Grundrechte. Das heißt, wir müssen auch bis an die Grenzen gehen, sonst wissen wir nie, wo die Grenzen sind. Und das muss im Versammlungsrecht, im Meinungsäußerungsrecht, muss das ein Gemeinwesen aushalten. Auch wenn wir für den einen von der Seite, von der anderen Seite, wirklich gruseligste Sachen gesagt werden. Ich denke, solange sich das nicht in Taten äußert, solange man hier also Gruseliges hört, ja, ist das etwas, was eben eine Gesellschaft aushalten muss. Da muss die Zivilgesellschaft dann versuchen, durch ihre eigene originäre zivilgesellschaftlichen Kompetenz des Bürgers und der Bürgerin dafür was zu machen und das nicht irgendwelchen Behörden zu übergeben, dass die das richten, so wie wir das jetzt gerade bei AfD wieder hören. Jetzt dieser noble Herr Maaßen, Präsident des Bundesverfassungsschutzamtes, steht da und sagt, wir können doch nicht nur jemand, weil er Meinungen hat, die uns nicht gefallen, die AfD überwachen. Diese Sensibilität wünschte ich mir bei Herrn Maaßen auch auf der anderen Seite. Das ist das Problem. Und das ist aber sozusagen regierungsoffiziell, das macht mir Mühe. Aber das müssten wir in Kauf nehmen. Grundrechte dieser Art, Meinungsfreiheit, Versammlungsrecht, sind gefahrengeneigte Grundrechte. Das ist ein Begriff aus der Polizeirechtsdiskussion. Polizisten sagen, ja, wenn man solche Grundrechte in Anspruch nimmt, dann muss man sich klar sein, dass es gefährlich werden kann. Es ist so. Das ist ist ironisch, man könnte darüber lachen, aber ich denke, es ist so. Die treffen den Kern. Und deswegen müssen wir auch da bleiben. Wir müssen sozusagen diese Gefahren geneigten Grundrechte, wir müssen uns auch zu der Gefahr hinneigen, ab und zu auch, wenn es auch ein bisschen unangenehm ist. Und, wie gesagt, die Auskunftsrechte wahrnehmen. Dazu kann ich nur empfehlen. Ich habe ein schönes Interview gemacht mit einer Kollegin zusammen, Bürgerrechte und Polizei. Das ist eine Zeitschrift, die kann man auch bestellen, recht billig. Da bin ich seit der, wir haben die 100 und, welche Nummer haben wir, 107., 110. Nummer jetzt mittlerweile. Wir existieren seit bald 30 Jahren. Das ist eine Fundgrube über Polizei, Verfassungsschutz und Wahrnehmung von Rechten. Also ich kann nur empfehlen, nehmt eure Rechte wahr. Jemand anders nimmt sie nicht für euch wahr. Verfassungsschutz nicht, Polizei nicht. Ja? Dankeschön.
Danke. Wir haben uns gedacht, dass wir noch eine, sagen wir, zeitlich begrenzte Fragerunde machen. Da wollen wir schon mal einen kompetenten Juristen hier haben, der seit langer Zeit akribisch und aber auch erfolgreich Piloturteile erstreitet, hilft zu erstreiten. Möchten wir auch heute Abend noch die Gelegenheit nutzen. Was habt ihr noch für Fragen zum gesamten Thema Datenschutz versus Bürgerrechte? Oder wie ihr euch verhalten machen sollt und so weiter.
Heidi. Also ich habe jetzt gerade noch mal eine Frage zu diesem vorhin, was Sie da vorhin gesagt haben, so zu diesem Fortgesetzten. Also das, was wir den Herbert vorgeworfen haben, nämlich dieses Fortgesetzte. Also ich sage jetzt nur mal, Was ich mir jetzt unter fortgesetzt vorstelle, ist also durchaus irgendwie, da geht einer irgendwie jedes Jahr auf eine Demo, dann ist es nach meinem Bild irgendwie, ist es nach meiner Auffassung jetzt schon fortgesetzt. Jetzt ja. Ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, irgendwie, wo da jetzt eure Kritik dann da angesetzt hat. Ich finde die Kritik natürlich gut, also ohne Zweifel, ja, aber ich habe es jetzt nicht ganz kapiert so.
Also für die polizeiliche Speicherung selber ist immer maßgebend. Die Regelspeicherung sind 2 bzw. 5 Jahre für den Normalfall, außer sagen wir 5 Jahre. Wenn nach 5 Jahren kein neues Datum dazukommt, kein neuer Speicherungspunkt, dann wird es gelöscht. Wenn aber nach 4,5 Jahren was Neues kommt, dann steht es wieder 5 Jahre. Also das ist die Kettenreaktion auf der einen Seite. Ja, das, was im Urteil gewesen ist, die haben gesagt, Die erste Speicherung, die da gewesen ist, hat schon nicht gereicht. Folglich konnten alle anderen auch nicht ausreichen. Also das ist sozusagen jetzt juristisch intern so gewesen. Weil Sie haben gesagt, es muss immer mal dokumentiert werden. Wenn aber jedes Mal das der erste Vorfall ist, weil der Vorfall davor nicht gerechnet werden darf, weil er nicht dokumentiert ist und nicht rechtswidrig gespeichert war, dann ist jeder Vorfall der erste. Und dann ist jeder Vorfall nicht die Folge, nicht die Wiederholung, sondern jeder Vorfall ist der erste. Und deswegen, und da hätte dann besonders für diesen Vorfall keine Wiederholungsgefahr gesehen werden dürfen, weil sie immer der erste ist. Das ist, also, ich bin auch nicht so ganz konform mit der Urteilsbegründung gewesen, aber das, auf die Art und Weise hat sich das Urteil um alle inhaltlichen Punkte herumgedrückt. Und die Punkte zum Beispiel, dass die Anmeldung einer Demonstration durch ihn bei der Polizei gespeichert ist. Also das ist keine Straftat, das geht nicht. Ja. Haben Sie geklappt, das brauchen wir hier nicht machen, weil ja schon gar keine Voraussetzung dafür war, weil es gar nicht dokumentiert ist, müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Also das ist der Hintergrund.
Nun, also das ist genau das, es kommt ja darauf an, in welcher Datei, in welcher Form wird man abgespeichert. Und das ging in dem Fall bei mir halt, was ich dann über längere Zeitraum mit Dr. Kaus Hilfe praktisch erfahren habe, was mir alles verweigert wurde, dass ich halt sowohl in der Straftäterdatei politisch motivierte Kriminalität drin bin, wie auch in bundesweiten Straftäterdateien. Also es geht nicht nur darum, dass jetzt erfasst wird, wird wahr irgendwo, also aus meiner oder aus politische Bewertung da auch abzugeben, oder da wird halt was angemeldet, sondern dass dann Verdachtsmomente, die halt jetzt vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim genau vor einem Jahr, also im Februar letzten Jahres, war das für mich Piloturteil, erfolgreich, sehr erfolgreich, dass da gesagt wurde, diese Art von Verdachtsmomente, die hier systematisch von Bundespolizei und auch von Landespolizei angewandt wird, wird alles für rechtswidrig erklärt. Das ist, sagen wir mal, der Kern des Ganzen für mich aus meiner Sicht.
Also mal andersrum gesagt, wenn der Herbert also jetzt jedes Mal eine Straftat begangen hätte, dann wäre das schon in Ordnung gewesen, dass man ihn eines fortgesetzten Handelns bezichtigt.
Wenn man begründet hätte, dass das die Verdacht der Polizei, die Annahme, die Prognose der Polizei rechtfertigt, dass er das wieder tut. Und die hat ja die Rechtfertigung, bestand ja nicht darin in einer Straftat, sondern hier für die Polizei allein in der Tatsache, er ist weiterhin gegen Atomkraft. Also die haben das nicht aus irgendwelchen Straftaten heraus argumentieren können. Und das war dem Gericht dann einfach zu wenig. Oder das hat sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Hat gesagt, da ist gar nichts dokumentiert, weil sie nämlich alle schon gelöscht hatten. Ja, und gelöscht hatten sie natürlich, weil er angefragt hat, weil wir die Anfrage gemacht haben. Die Polizei hat diese Daten, die Anfrage, Auskunftsanfrage, zum Anlass genommen, zu prüfen, musste sie ja, dürfen wir denn diese Daten überhaupt noch speichern? Dann haben sie gesagt, eigentlich brauchen wir sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr erforderlich für uns. Nicht mehr erforderlich heißt, sie sind nicht mehr rechtmäßig gespeichert. Also müssen wir sie löschen. Jetzt hat der Herr Wirth und wir auch in der Korrespondenz, die wir da hatten, dann gesagt, bitte, wenn diese Auskunftsanfrage dazu führt, dass ihr feststellt, die Daten, die gegebenenfalls gespeichert sind, sind nicht mehr erforderlich, also sind zu löschen, dann bitte nicht löschen, sondern sperren. Ja, das ist
und
der
Text.
Auskunftsteilen und sperren. Ja. Sperren heißt nicht einfach vernichten. Weil es hat zum Beispiel Frau Rösch, das ist eine Rechtsradikalismusforscherin in Hannover, da war vor 2 Jahren Ihre Auskunftsanfrage ist zum Anlass genommen, die Speicherungen über diese Frau Rösch, also eine gute Journalistin, alle zu löschen. Also, dann wurde Auskunft gegeben vom Verfassungsschutz, es ist nichts gespeichert. Ja? Und durch einen blöden Zufall ist das eben rausgekommen, dass es ist. Und das hat in Niedersachsen nach dem Regierungswechsel einen enormen Umkrempeln der ganzen Polizei- und Verfassungsschutzabteilung bewirkt. Ja. Die haben da kräftig was arbeiten müssen. Das war aber möglich, weil die SPD jetzt dran gekommen ist und dann hat sie gesagt, jetzt ist ja nicht, haben wir ja nicht wir verbockt, sondern wir hauen jetzt der CDU noch mal eine rein als frühere Regierung. Also da muss man immer die Polizeipolitik sehen, wie die da gespielt sind. Aber das ist jetzt also auch eine ganz wichtige Sache, dass man dann immer halt dazu reinschreibt, okay, sperren und nicht löschen jetzt. Erst Auskunft geben. Wobei das ein Unikum, also damit man sich mal vorstellt, was hier in Baden-Württemberg läuft. Wir haben ein Polizeisystem, ein Informationssystem, total ausgefuchst, gutes Zeug. Aber die sind nicht in der Lage, eine maschinelle Sperrung vorzunehmen. Also, das heißt, also normalerweise, wenn ich ins Gesetz reinschaue und ich muss hier so eine Datei haben, im Gesetz steht drin, ich speichere, das ist die eine Vorschrift, ich lösche, dann baue ich jetzt mal ein für Speicherung, Datei, drücke ich hier drauf. Wenn ich löschen will, drücke ich hier drauf. Im Gesetz steht auch noch drin, aha, ich muss sie rausnehmen aus dem Verkehr, aus dem Normal, also ich sperre, damit sie jetzt nicht im Normalen abgefragt werden kann, sperren, ja. Müsste ich normalerweise, das machen alle anderen Bundesländer, ja, die haben dann einen Knopf für Sperren. In Baden-Württemberg gibt es keinen Knopf für Sperren. Das haben die von vornherein gar nicht mit einbezogen, dass man sowas noch machen muss, dass man eben EDV aufbaut nach dem Gesetz und nicht irgendwo so, wenn man es gerade braucht. Wenn man es überbraucht, dann löscht man es. Ja, okay. Und vorher zwischendrin, dass man das ankritteln kann irgendwo, dass man das überprüft, dass man sagt, okay, jetzt nicht mehr rein und jetzt überprüfen wir das, ob wir das noch brauchen. Das geht nicht. Und deswegen haben die ein Verfahren mit dem Datenschutzbeauftragten ausgekaspert, dass sie dann sagen, wenn sie meinen, dass was gesperrt werden ist, dann löschen sie es gleich, machen aber vorher Ausdrucke. Und diese Ausdrücke, darüber kann man dann sozusagen vor Gericht dann noch überprüfen, ob das in Ordnung war oder nicht. Und das ist das, was bei ihm gewesen ist, diese Ausdrucke, die man da gemacht hat, die waren so unvollständig, meiner Ansicht, die waren nicht unvollständig, die haben nie was anderes gehabt, ja. Also das ist die andere Geschichte, ja. Aber die haben halt ganz klar gezeigt, es reicht nicht, um Wiederholungsgefahrenprognosen zu belegen.
Also was bleibt, ja.
Also was ich nicht ganz kapiert hatte, war eigentlich diese Geschichte mit den Kesseln, die es dann immer wieder gab, nachdem ja nach dem Hamburger Kessel ja das schon, weiß ich nicht, wie höchstrichterlich das Urteil war oder ob das schon...
Nein, die sind alle für rechtskräftig geworden. Die haben gezahlt, München ist gezahlt worden, in Hamburg ist es dann, Frankfurt nicht, Blockerbein nicht.
Ich meine, dass die Polizei die Kessel nicht machen darf. So haben die das eigentlich verstanden.
Jein, die müssen es halt besser begründen.
Ach so.
Die haben es juristisch geschickter begründet dann.
Ich war vor zwei Wochen in Gorleben, die hatten eine Tagesveranstaltung. Da war ein Part auch, oder es ging um 40 Jahre Endlagersuche. Und ein Part waren dann auch zwei Rechtsanwälte, vielleicht kann ich das Beispiel deshalb live hier erzählen. Die haben früher, das was Herr Dr. Kaus dargestellt hat, die haben hinterher jeden Prozess verloren, weil sie A nicht richtig aufgelöst haben, B Grundrechte beschnitten haben, die sie nie beschneiden dürfen und müssen den Schadensersatz zahlen. Und das heißt deshalb, was auch er gesagt hat, jetzt macht man Kessel dann auch noch, versucht oder macht dann aber keine Identitätsfeststellung mehr, keinen Straftatsvorwurf und versucht das eben dann alles in Datei einfließen zu lassen. Das ist der Unterschied. Das heißt, die Polizei macht sicherlich in immer größerem Umfang eine Datenerfassung, wo überhaupt nicht bekannt ist, was, sage ich mal, hinter den Kulissen an Bewegungsprofil und sonst was alles erstellt wird. Er hatte auch das Beispiel Dresden angesprochen, also auch Aktivisten von uns, von den südwestdeutschen Anti-AKW-Initiativen, waren auch in Dresden dabei. Da gibt es jetzt in Dresden aufgrund von der Handyortung Tausende von Demonstranten, die jetzt ein Verfahren unter Hals kriegen und rein aufgrund von dem, dass ihr Handy in Bereichen geordnet wurde, wo man hätte dürfen sich nicht aufhalten und nicht demonstrieren. Auch das, was er erwähnt hat mit Handy und ich nenne es mal Polizei sind gemaschen, die bei politischen Aktionen und Anti-AKW-Bewegung auftauchen, wenn ein Kastor fährt. Das ist klar, da telefoniert ihr nur noch mit der Polizei über die Polizei. Das ist heute sozusagen die Ist-Zustand, eine komplette Datenerfassung. Was so überhaupt auch von der Rechtsgrundlage her nicht abgedeckt wird, wenn man sich hinterher dagegen wehrt, Fragezeichen. Was wollt ihr noch wissen, was habt ihr noch für Fragen? Das ist tatsächlich so einfach nur vielleicht als Kurzanekdote zum Schluss. Was hat das Ganze ausgelöst? Dass ich erfasst werde, dass wir als Aktionsbündnis im Fokus stehen, vom Verfassungsschutz und sonst was, das haben wir schon alles gewusst. Warum hier die Galle hochgegangen ist, war einfach so, dass im Jahr 2007 mich eine neue Mitarbeiterin der Kreispolizeibehörde in Ludwigsburg, die ich nicht kannte, die mich persönlich auch nicht kannte, wo also im Vergleich zu anderen Polizisten Direktkontakt schon besteht, wo ich jahrelang kannte, ruft die mich am Arbeitsplatz an während der Arbeit und erklärt mir, ich wäre der Vorsitzende vom Aktionsbündnis Kastorwiderstand in der Gewestheim. Und ich müsste für die am übernächsten Sonntag stattfindende den Sonntagsspaziergang anmelden, sonst würde ich eine Straftat begehen. Also unangemeldete Demonstration nach dem Versammlungsrecht ist Straftatsebene.
Kannst du einen Tag?
Dann gib ich dir, ja. Und so ging das Ganze los, und zwar in dem Sinn, weil ich mit der dann eine Diskussion begonnen habe, dass ich weder der Vorsitzende vom Aktionsbündnis bin oder sonst was. Da müsst ihr euch vorstellen, dann hat mir die Dame erzählt, ich sage es nochmal, obwohl sie mich nicht kannte, dann begann mir die Dame zu erzählen, in welche Auseinandersetzungen mit der Polizei ich in den letzten Jahren schon verwickelt gewesen wäre. Das heißt, die hat sozusagen, ich weiß nicht, ob es die Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität war oder eine andere Polizeidatei, hat die mir sozusagen dann bekannt gegeben, was für Straftaten ich schon begangen hätte, bei welchen Demos ich war, welche üble Auseinandersetzungen mit der Polizei in meinem Beisein erfolgen und so weiter. Das war schlichtweg die Motivation. Dann habe ich persönlich in alle Richtungen Datenabfragen gestellt, habe so gut wie nichts bekommen. Dr. Kaus engagiert, dann haben wir ein bisschen was bekommen. Dann, da wir keine Auskünfte bekommen haben, haben wir Klage erhoben, Verwaltungsgericht Stuttgart. Haben wir eigentlich geklagt auf Datenauskünfte, ich kann das nur mal betonen, was er gesagt hat. In all meinen Anfragen stand natürlich drin, weil da, wenn man das macht, dann machen wir das schon richtig, dass ausdrücklich verboten wird, irgendwelche Dateien zu löschen, sondern dass vor einer Löschung immer eine Datenauskunft erfolgen muss. Dann erfolgte keine Datenauskunft bis stark 2 Wochen. Der Termin Verwaltungsgerichtshof 2011 stand schon fest. Dann circa 2 Wochen vorher, knapp 2 Wochen vorher, gibt es eine Datenauskunft an ihn von 120 Seiten. Das war sehr gut, weil da haben wir aufgrund von der Datenauskunft nicht nur erfahren, um was es bei mir ging, sondern hat er ja vorher ausdrucklich zitiert. Da haben wir erstmalig dann auch erfahren, was ist der Hintergrund für die Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität, sozusagen die Verwaltungsvorschrift der Polizei und der Ministerium. Also super Auskünfte für die Bewegung. Der Trick 17 war dann ganz einfach. Die haben dann auch gesagt, das LKA, wir geben euch jetzt zwar die Auskunft, wir konnten das dann auch gar nicht mehr durcharbeiten, so kurz vorher, aber wir haben das schon gelöscht. Und das war sozusagen dann der Aufhänger für den Vorsitzenden Richter und die zwei anderen, zu sagen, dadurch, dass das die Polizei schon gelöscht hat, verhandeln wir das nicht, das hat sich schon erledigt und das beginnt dann das Fiasko. Und nur was dann eben sozusagen dokumentiert war auf den 120 Seiten, das ist nichts anderes, als wie, ich sag's mal, ein komplettes Bewegungsprofil eines politischen Aktivisten. Und deshalb ging es mir nicht jetzt um meine Person, sondern das ist das Thema eben Piloturteil, wo jetzt dann zum Glück dann auch das, was jetzt er auch vorhin schon dargestellt hat, wir dann von den verhandelten Fällen, das waren das nicht alle, aber die verhandelten Fälle, die sie erfasst gehabt haben vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, das dann alles aus den besagten Gründen für rechtswidrig erklärt wurde, schon mit dem Kern des Ganzen, dass halt eine pauschale Darstellung der Polizei oder also einer Landespolizei oder einer Bundespolizei mit Verdachtsmomenten auf Straftaten nicht ausreicht. Das ist sozusagen für mich das Wichtige, wo man einfach auch sagen kann, Das können dann auch andere Bewegungen, also es geht da um Atomkraftgegner, es geht hier um alle politische Bewegungen, die alle nach demselben Raster von der Polizei sowohl in Baden-Württemberg wie bundesweit erfasst werden. Und das ist, sagen wir mal, das Gute, was man dann jetzt weitermachen muss, ist, dass die Polizei diese Praxis wirklich beendet. Und das bin ich teilweise jetzt noch dran. Also wir machen jetzt noch weiter, wir verklagen.
Ich gebe weiter, sind ja weiter gespeichert worden, ja, ist ja kräftig
weitergekommen. Wir haben vom Verfassungsschutz eine Auskunft, die haben uns nur links abblitzen lassen, das heißt, da machen wir uns auch weiter, dass da was kommt, weil das wird auch nochmal interessant. Einfach solche Sachen dann quasi aufzudecken, und wichtig ist, deshalb haben wir auch die Veranstaltung gemacht, dass die Menschen dann sich darüber informieren, dass man einfach diese Sachen dann auch weiterträgt und bekannt wird, wie man sich dagegen wehren kann. Das ist dann mal für mich sehr wichtig in der ganzen Sache. Ja,
vielleicht dazwischen machen, wann war dann die Anfrage an den Verfassungsschutz, die da gestartet worden ist?
Ich habe 2007 begonnen bis 2000.
Verfassungsschutz.
Nein, das ist
später.
Der Verfassungsschutz, ich habe 2007 alles begonnen.
Ach ja, das war da schon, ja.
Schon davor, da habe ich schon den Bundesverfassungsschutz alles abgefragt.
Okay. Die haben sich da nicht gemeldet und dann
daraufhin? Doch, natürlich, aber die geben keine Auskünfte.
Die haben es dann wieder, haben's dann wieder liegen lassen.
Ich bin so ein schlimmer Kerl, dass ich mir keine Auskünfte geben kann. Ungefähr sagen die das.
Die haben es liegen lassen für 5 Jahre und dann habe ich dann nachdem wir das Polizeiurteil hatten, jetzt vom 10. Februar, es leert sich jetzt gerade, vom letzten Jahr beim VGH, habe ich denen das zugeschickt und habe gesagt, wie ist es jetzt? Jetzt ist ja das polizeilicherweise so gewertet worden, wollt ihr vielleicht jetzt doch Auskunft mal geben? Das war dann im Frühjahr. Und jetzt sind wir gerade so weit, dass dann haben wir, weil es nicht weitergegangen ist, den Datenschutzbeauftragten eingeschaltet. Und der Datenschutzbeauftragte hat mich vergangenen Montag davon informiert, dass just der Verfassungsschutz die Mitarbeiterin angerufen hätte bei ihm und gesagt hätte, ja, es würde bald eine Stellungnahme kommen, eine Auskunft. Ja. Und zwar jetzt eine Auskunft nicht an uns, sondern an den Datenschutzbeauftragten als Kontrollorgan. Wobei dann wieder ist, das, was der Datenschutzbeauftragte dann darüber erfährt, ja, das darf der Datenschutzbeauftragte nicht wieder an Herrn Wirth oder an mich weitergeben, weil er ist ja dann plötzlich mit geheimen Informationen kontaminiert, sagen wir so. Und nur wenn dann der Verfassungsschutz sagt, er darf das weitergeben, dann darf der Datenschutzbeauftragte das weitergeben. Aber auch hier gilt, in dem Augenblick, wo der Verfassungsschutz sich rechtfertigen muss, wird er natürlich versuchen, dem Datenschutzbeauftragten, der sagt, also sowas ist doch, kann man doch mitteilen oder das ist gar nicht rechtmäßig, was sie da speichern oder so, dann müssen die das argumentieren und dann sagen sie, okay, wir löschen das dann schon oder sonst irgendwas. Ja, oder wir geben Auskunft. Darüber, über diesen Kommunikationsprozess zwischen Kontrollorganen und Verfassungsschutz oder auch Polizei, dann bekommt man als Bürger, dann als Brosamen doch wieder ein paar Informationen mehr. Und das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache. Die Behörde muss auch eine gewisse, sie will uns Bürger transparent machen. Wir Bürger müssen aber auch entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, die schon schlimm, eng genug sind, aber auch versuchen, die Behörde transparent machen. Und ich höre mal dann von den Verfassungsschutzleuten, ihr wollt uns ausforschen. Da schreibe ich zurück, natürlich wollen wir euch ausforschen. Wir wollen wissen, was habt ihr über mich? Und das betrachten die als ausforschen. Das ist für die wie die nasse Hand auf dem warmen Bauch. Ja? Das haben die nicht gerne. Aber immerhin haben wir diese Gesetze. Und da müssen wir drum kämpfen, damit die auch weiter eingehalten werden. Da hinten liegt auf dem Tisch so ein kleiner Flyer, so ein Querflyer. Da steht drauf, von der Humanistischen Union links, so ein Emblem, und dann steht drauf, ausgeschnüffelt. Das ist eine Aktion, die wir mitmachen. Da könnt ihr nachgucken, was das ist. Wir versuchen sozusagen eine Art Kampagne zu machen, dass ein paar Leute mehr, sich als wir schon sind, finden dazu und sagen, diesen Dienst brauchen wir nicht. Und man kann mal auf die Homepage gehen von dieser Aktion ausgeschnüffelt. Es gibt fantastische Interviews mit Personen, die lang angehört worden sind. Ein Interview ist zum Beispiel mit Thilo Weichert gemacht worden. Den hatte ich seinerzeit vor 20 Jahren auch vertreten. Thilo kommt aus Backnang. Backnang ist der Beilstein. Beilstein ist der Thilo. Früherer Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein jetzt in den letzten 15 Jahren. Und der hat gesagt, eine schöne Sache dazu, wie er damals sozusagen erstmal abgesägt worden ist über den Verfassungsschutz, der aus Versehen bei einer Politikerin, bei einer vorherigen Anhörung, seine Verfassungsschutzakte auf der Stuhltisch liegen hat lassen. Und die hat sie dann einfach, die Politikerin, die FDP-Politikerin im Sächsischen Landtag damals, an sich genommen und hat dann den Thilo Weichert in der Anhörung zum Datenschutzbeauftragten damit konfrontiert, mit allen seinen ganzen Demonstrationen, wo er draufgesessen ist. Und der fragt, woher wissen Sie das überhaupt? Ja. Und dann hat man rausgekriegt, das war der Bertibach selber, Verfassungsschutzpräsident selber, dass der das damals gefingert hat. Ja, also schön erwischt, durch alle Instanzen durch, so eine Akte, ja, klar. Und also das war jetzt eine Aktion jetzt hier aus dem Bereich, das wir hier haben. Irgendwas habe ich noch gehabt. Machen wir weiter.
Ja. Ja, sonst habt ihr noch Fragen? Sonst denke ich,
Also, das wollte ich noch sagen. Ein schönes Interview ist auch mit dem Bodo Ramelow, jetzt, wo er noch nicht Ministerpräsident war, ein paar Tage vorher auf der Homepage ging, ein wunderschönes, schönes Interview über seine Erfassung und über 20-jährige Speicherung des Verfassungsschutzes mit ihm. Wunderbar. Ist auch ein paar Mal im Grundrechte-Report dargestellt, da habe ich dazu was geschrieben, dazu hinein. Also es ist richtig fein zu lesen. Und die Homepage da über diese kleinen Flyer, da könnt ihr die kriegen.
Ja. Ja, nee, sonst, wir können ja auch noch direkt in einem kleinen Kreis weitersprechen. Wir bedanken uns, dass ihr gekommen seid, für euer Interesse an diesem trockenen, aber trotzdem politisch wichtigen Thema. Es gibt Profis, wo ihr euch hinwenden könnt, oder wenn ihr eine Abfrage machen wollt, könnt ihr auch mich, uns ansprechen. Ansonsten, er hat schon darauf hingewiesen, gibt es Grundrechte-Report. Also es gibt bundesweit kompetente Menschen und Gruppen, die einen bei solchen Sachen unterstützen, wo man zum Beispiel auch genau sich ein Formular anschauen kann, bei welcher Behörde, bei welchem Amt, Verfassungsschutz, kann ich welche Abfrage machen. Wenn ihr das starten wollt, macht's, überlegt euch, mit was ihr euch zufrieden gebt. Ich rate euch, zieht es dann energisch durch, bis ihr was Handfestes habt. Muss nicht immer gleich der Klageweg sein, aber man darf sich mit der erst allgemein ablehnenden Auskunft, wenn man sowas startet, halt nie zufrieden geben. Und wichtig für uns ist, dass wir uns nicht alles gefallen lassen, hat auch er schon darauf hingewiesen. Und aber auch, das ist auch die Position von uns als Bewegung. Wir müssen einfach auch wissen, was trägt die Gegenseite, müssen wir möglichst viel rauskommen, mit welchen Strukturen arbeiten die, und die dürfen sich nicht verselbstständigen. Ich sage jetzt nur noch Stichwort NSU, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, was Verfassungsschutz und sonst was angeht. Danke für Ihr Interesse, wie gesagt, danke fürs Kommen. Gerne noch hierbleiben, wir sprechen dann direkt weiter. Auch denkt nochmal, Dr. Kaus aus Freiburg, dass er zu unserer Veranstaltung heute gekommen ist.